Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Tragische Love Parade in Duisburg. Nachdem 19 Menschen ihr Leben verloren haben, wird es künftig keinen Umzug der Liebe mehr geben. Enormes Prämienloch. Fast 400.000 Menschen in der Schweiz haben ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlt. Großer Druck auf Tony Hayward. Der BP-Chef werde den Ölkonzern verlassen, melden britische Medien. Und das Wetter? Morgen ist es bewölkt und regnerisch bei 18 bis 25 Grad. Info 3. Am Mikrofon sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
Nach der Massenpanik an der Love Parade gestern in Duisburg kommen die Veranstalter und die Stadtbehörden unter Druck. Besonders deren Sicherheitskonzept wird nun untersucht. Die Staatsanwaltschaft hat es beschlagnahmt. Bereits klar ist, dass es die meisten Opfer nicht im Tunnel gab, wie anfangs vermutet, sondern beim Zugang zum Festgelände. 18 der 19 Toten sind unterdessen identifiziert. Es sind mehrheitlich Frauen aus Deutschland. Über 300 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Organisatoren teilten mit, dass sie künftig keine Love Parade mehr durchführen werden. In der Schweiz laufen gegen 400.000 Personen Betreibungsverfahren, weil sie ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlt haben. Bei 150.000 Personen übernehmen die Krankenkassen deshalb, außer bei Notfällen, keine Arztkosten mehr. Das zeigt eine Umfrage des Krankenversicherungsverbands Santé Suisse. Demnach schulden säumige Versicherte den Kassen 760 Millionen Franken, so viel wie noch nie, wie Santé Suisse einen Bericht der Sonntagszeitung bestätigte. Nach dem Zugunglück im Oberwallis verkehren die Züge der Matterhorn-Gotthardbahn wieder nach Fahrplan. Die Reparaturarbeiten der beschädigten Schienen sind abgeschlossen, wie ein Bahnsprecher sagte. Experten des Bundes suchen nach wie vor nach der Unfallursache. Untersucht werden unter anderem der Fahrtenschreiber, die Gleise und Masten, die Bahnwagen und das Terrain. Beim Unglück am Freitag zwischen Lachs und Viersch starb eine Touristin aus Japan. 40 Menschen wurden verletzt. Rund 240.000 Personen haben in Basel das 5. Militärmusikfestival, das Basel-Tattoo, besucht. Das Wetter hat das Seine zum Erfolg der einwöchigen Veranstaltung beigetragen. 9 der 11 Konzerte im Hof der Kaserne Basel fanden bei bestem Sommerwetter statt. Am Basel-Tattoo traten 1.300 Personen auf, die in 21 Formationen ihr musikalisches und tänzerisches Können unter Beweis stellten. Der heftig kritisierte Chef des Ölkonzerns BP, Tony Hayward, will das Unternehmen offenbar verlassen. Laut dem Radio- und Fernsehsender BBC hat Hayward mit seinem Arbeitgeber über seinen Abgang bei BP verhandelt. Laut der BBC soll es innerhalb der nächsten 24 Stunden eine Mitteilung von BP zu Hayward geben. Morgen Montag werde der BP-Verwaltungsrat sich mit Hayward befassen. Hayward war wegen seinem Vorgehen im Zusammenhang mit der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, vor allem in den USA, scharf kritisiert worden. US-Finanzminister Geithner geht davon aus, dass die amerikanische Wirtschaft allmählich wieder wächst. Innerhalb von 1 bis 2 Jahren gehe es dann wieder deutlich aufwärts, sagte er in einem Fernsehinterview. Eine erneute Rezession hält Geithner für unwahrscheinlich. Vor kurzem hat der Notenbankchef Bernanke sich Sorgen über den Verlauf der Konjunktur gemacht, vor allem wegen der immer noch hohen Arbeitslosigkeit. Zum Sport: Formel 1. Fernando Alonso auf Ferrari hat den großen Preis von Deutschland gewonnen. Der Spanier setzte sich vor Felipe Massa, ebenfalls Ferrari, und Sebastian Vettel auf Red Bull Renault durch. Vierter wurde Lewis Hamilton auf McLaren Mercedes. Und Tennis: Die Schweizerin Tamia Paczynski hat den Final des Turniers im österreichischen Bad Gastein verloren. Sie unterlag der deutschen Julia Görges 1:6 und 4:6.
Info 3 Abend. Die Themen.
Dieses Unglück ist so entsetzlich, dass man es nicht fassen kann. Die Familien der verunglückten jungen Menschen können sich dem Mitgefühl aller Duisburgerinnen und Duisburger sicher sein und vieler unzähliger Menschen in aller Welt.
Sagt der Oberbürgermeister Adolf Sauerland heute Mittag an der Pressekonferenz in Duisburg, heute am Tag nach dem tragischen Ende der Love Parade. Dann geht es hier auch um die Tour de France und Alberto Contador, der in Paris seinem dritten Toursieg entgegenfährt. Und es geht um die problematische Rückschaffung von abgewiesenen Asylbewerbern nach Nigeria. Gleich, zuerst aber Wetter und Verkehr.
Das Wetter am Morgen Montag ist es im Norden bewölkt und tagsüber gibt es einige Schauer und Gewitter. Im Süden gibt es zunächst sonnige Abschnitte, dann ebenfalls lokale Regengüsse. Die Temperatur im Norden 18, im Süden bis 25 Grad. Die RS3 Verkehrsinformationen von 17:06 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 4 Kilometer Stau.
Info 3 Abend.
Tausende waren zum Feiern und Tanzen nach Duisburg an die Love Parade gekommen. Und dann wurden 19 von ihnen zu Tode getrampelt, über 340 wurden verletzt. Die Massenpanik brach vor einem Tunnel aus, dem einzigen Zugang zum Festgelände. Dabei versuchten einige, auf eine Mauer zu gelangen und dem Gedränge so zu entkommen.
Als wir noch weiter hinten standen, da wurden schon die ersten quasi über Kopf da rausgezogen. Die haben nichts mehr mitgekriegt, die waren einfach nur noch bewusstlos. Und die haben nur noch zugesehen, dass sie die da rausgekriegt haben. Und dann, als es hinterher unten etwas leerer war, haben wir von oben am Geländer, konnten wir runtergucken, um halt zu gucken, ob unsere Kumpels da unten noch sind. Ja, und dann hat man nur noch gesehen, dass da irgendwelche verarztet wurden oder irgendwelche Leichen halt zugedeckt wurden. Und das war schon eine krasse Situation.
Schildert diese Augenzeugin, was sie erlebt hat. Der Schock über das tragische Ende der Love Parade ist groß. Und inzwischen ist klar, das Technofest wird nicht mehr durchgeführt. Aus Berlin der Bericht von Fritz Dinkelmann.
Es war die Hölle, sagte eine Bundespolizistin gegenüber Spiegel Online, die gestern Nachmittag vor dem alten Güterbahnhof mitten in der Menschenmenge der Love Parade war, als sich die Katastrophe anbahnte. Die Beamtin und mehrere ihrer Kollegen berichten, dass das Chaos ausbrach, nachdem die Sicherheitskräfte das Veranstaltungsgelände schließen mussten, weil es total überfüllt war. Die Einsatzleitung der Polizei ging bei der Planung der Techno-Party davon aus, dass sich eine 500.000 Menschen ins Ruhrgebiet aufmachen. Es kamen aber etwa 1,4 Millionen Raver. Schon unmittelbar vor dem Unglück war die Stimmung im Tunnel, dem einzigen Zugang zum Veranstaltungsgelände, offenbar hochexplosiv, wie Zeugen berichten, weil die Menschen dicht gedrängt weder vorwärts noch rückwärts gehen konnten und immer neue dazustießen, die zum alten Güterbahnhof wollten. Der Weg führte über eine schmale Treppe und dann stürzten plötzlich einige der Techno-Fans in die Tiefe, stürzten auf Menschen im Tunnel, worauf, so die Bundespolizistin, sofort Panik ausbrach bei den bereits aggressiv geladenen Eingekesselten. Als die Rettungskräfte es endlich schafften, in den Tunnel zu kommen, da lagen da zertretene, zerquetschte, erstickte Menschen. Eine Tragödie, zu der Papst Benedikt sagte, das Geschehene erfülle ihn mit tiefer Trauer. Und Kanzlerin Angela Merkel sagte, ich bin entsetzt und traurig angesichts des Leids und des Schmerzes. Doch in diese Töne der Anteilnahme kamen in den letzten Stunden auch verstörende Aussagen von Augenzeugen und Polizisten, die nicht von einer Tragödie sprechen wollen, sondern einer Katastrophe, die vermeidbar gewesen wäre. Aus Kreisen der Duisburger Polizeiführung etwa wurde bekannt, dass ihre Experten unbedingt verhindern wollten, dass es im Tunnel zu einer Nadelöhrsituation kommt. Die Stadtverwaltung aber habe ein Konzept abgelehnt, das deutlich mehr Personal erfordert hätte. Sparen auf Kosten von Leib und Leben der Love Parade-Teilnehmer? Dieser Vorwurf trifft die Organisationen der Love Parade ebenso wie die Stadt Duisburg, deren Bürgermeister Adolf Sauerland sich zwar tief erschüttert äußerte, aber auch betonte, die Organisatoren hätten ein, Zitat, stichhaltiges Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Ob dem so ist, werden die eingeleiteten Untersuchungen der Staatsanwaltschaft zeigen. Und die wird sicher auch hören, was die deutsche Polizeigewerkschaft zur Katastrophe sagt, nämlich, dass es seitens der Polizei massive Vorbehalte gegenüber der Planung gegeben hat, weil das Gelände am alten Hauptbahnhof viel zu klein gewesen sei für die zu erwartende Menschenmenge.
Info 3 Abend.
3 Wochen fuhren sie auf und ab, fuhren durch Städte, Gebirge und durchs Flachland. Und nun, in einer knappen halben Stunde, geht die Tour de France in Paris zu Ende. Die Fahrer sind bereits auf der Champs-Élysées und drehen dort ihre Schlussrunden. Ich bin nun verbunden mit Sportredaktorin Barbara Golpi. Barbara Golpi, wie ist denn die Stimmung in Paris?
Ja, die Stimmung, die ist hervorragend. Die 170 Fahrer, die noch dabei sind, die es eben schafften, bis nach Paris zu kommen, die werden hier euphorisch empfangen. Es wird ja wirklich zelebriert mit diesen 9 Runden zwischen dem Arc de Triomphe und dem Place de la Concorde. Und da stehen natürlich ganz viele Leute am Straßenrand und geben noch einmal einen letzten Jubel für eben diese Fahrer aus.
Der Spanier Alberto Contador, der steht ja vor seinem 3. Tour de France-Sieg, wenn nicht noch etwas geschieht. Er und der Luxemburger Andy Schleck haben sich ein nicht immer ganz so faires Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Ist denn Contador trotzdem der verdiente Sieger?
Ja, Alberto Contador ist ein Champion. Er gewinnt zum 3. Mal. Seine Vergangenheit war auch nicht immer ganz unbestritten. Und eben dieses Malheur gab viel zu diskutieren, als Alberto Contador Andy Schleck genau in diesem Moment angegriffen hat, als dieser einen Kettendefekt hatte. Aber die Geschichte ist für diese beiden abgeschlossen. Und es ist halt schon schwierig, was hätte er denn machen müssen, ihm noch die Kette reintun oder ich weiß auch nicht. Also für diese beiden ist die Geschichte gegessen, auch wenn es viel zu diskutieren gab. Und ich denke, es ist wirklich der verdiente Sieger, der halt eben noch immer ein bisschen stärker ist, nur noch 39 Sekunden. Und so ist er genau gleich wie letztes Jahr Erster vor dem zweitplatzierten Andy Schleck. Aber Andy Schleck hat mächtig aufgeholt gegenüber Alberto Contador und das wird ein ganz spannendes Duell in der Zukunft sein.
Abgesehen von diesem, sagen wir mal, eben Ketten-Eklat, war die Tour ja eigentlich ohne große Skandale. Welche Bilanz kann man denn ziehen?
Es war eine sehr spannende Tour und auch wenn die Skandale, da kommt natürlich auch immer Doping ins Spiel, ausblieben. Man hat nicht von Doping gesprochen und das ist doch ein gutes Zeichen. Es gibt tatsächlich Indizien, die tatsächlich auf eine saubere Tour hinweisen könnten. Es gab viele verschiedene Etappensieger, auch 6 von Franzosen, so viele wie schon lange nicht mehr in Frankreich, wo ja so streng und oft kontrolliert wird, wird kaum in einem anderen Land und es gab keinen Fahrer, der plötzlich in den Bergen über offensichtliche zusätzliche Kraftreserven verfügte. Also es war vielleicht nicht die spektakulärste, aber doch eine sehr spannende Tour. Nicht nur das Duell Contador-Schleck, sondern auch bei den Etappen. Da ging es wirklich sehr oft sehr, sehr eng zu und her.
Barbara Golpi, nochmals ein Blick auf heute. Wie ist denn der aktuelle Stand? Zeichnet sich ein Sieger der heutigen Schlussetappe ab?
Im Moment kann man das noch nicht sagen. Es sind 6 der 9 Runden gefahren auf den Champs-Élysées. Es hat sich eine Elfergruppe etwas abgesetzt. Aber es sind doch noch über 25 Kilometer, die verbleiben bis ins Ziel. Es wird eine Sprintankunft geben. Und da gibt es natürlich viele Anwärter, die da noch den Prestige-Sieg holen möchten auf den Champs-Élysées. Und da gibt es viele Sprinter. Und es ist noch eine Entscheidung, die offen ist, das grüne Sprint. Sprint-Trikot hat Alessandro Petacchi noch nicht definitiv gewonnen. Thor Hüschhoff, der Norweger, könnte ihm dieses Trikot noch streitig machen. Und auch ganz kleine theoretische Chancen hat auch noch Mark Cavendish, der Brite, auf dieses Trikot. Aber im Moment ist es noch zu schwierig zu sagen, da wird noch zu viel passieren, wer denn die besten Karten hat im Schlusssprint.
In wenigen Minuten werden wir es wissen. Das waren Informationen von Barbara Golpi direkt aus Paris.
Info 3 Abend.
Vor gut 4 Monaten ist ein Mann in der Ausschaffungshaft nach Nigeria gestorben. Seither gibt es keine Rückschaffungen mehr aus der Schweiz in dieses afrikanische Land. Damit solche Flüge überhaupt wieder möglich werden, verlangt Nigeria von der Schweiz eine Gegenleistung. Die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern gestalten sich aber schwierig. Der Beitrag von Elmar Plotzer.
Der Tod des nigerianischen Ausschaffungshäftlings im Flughafen Zürich-Kloten bleibt ein sensibler Punkt in den Verhandlungen zwischen der Schweiz und Nigeria. Der Ablauf von solchen Ausschaffungsflügen müsse verbessert werden, sagt Martin Uhomoibi, der nigerianische Botschafter in Bern gegenüber Schweizer Radio DRS. Wir hatten bereits einige nützliche Gespräche, um zu sehen, wie wir vorwärts kommen könnten. Wir müssen sicherstellen, dass sich ein solch tragisches Ereignis nicht wiederholt, so der Botschafter. Die Schweizer Behörden haben erste Konsequenzen aus dem Todesfall gezogen. Bei Ausschaffungsflügen muss jetzt immer ein Arzt dabei sein. Und sie haben den Vorschlag gemacht, dass bei Flügen nach Nigeria künftig immer ein nigerianischer Behördenvertreter dabei sein könnte. Doch eines ist klar, bevor die Ausschaffungsflüge wieder aufgenommen werden, will Nigeria noch weitere Fragen klären, die im Zusammenhang mit der Migrationspolitik stehen. Die nigerianische Regierung schlägt vor, die Schweiz solle eine gewisse Quote zulassen, damit Nigerianer legal in der Schweiz arbeiten können. Die Rede ist von mehreren hundert Arbeitsbewilligungen pro Jahr.
That would be a very constructive way of handling it.
Das wäre ein konstruktiver Weg, um mit dem Migrationsproblem umzugehen, sagt Botschafter Uho Moibi. Und das wäre seiner Meinung nach auch für die Schweiz von Vorteil. Denn so würden möglicherweise weniger Nigerianer als Asylbewerber in die Schweiz einreisen. Aber Alain Dubois-Raymond, der Direktor des Bundesamtes für Migration, winkt ab. In der Schweiz sei so etwas undenkbar.
Ein ganz einfaches Argument, innenpolitisch in der Schweiz unmöglich, wenn wir uns die jetzige Diskussion anschauen.
Und er denkt dabei an die Debatte über die Ausschaffungsinitiative. Doch Alain Dubois-Raymond macht den Nigerianern ein Gegenangebot. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass eine Anzahl Nigerianer jeweils für einige Monate in die Schweiz kommen könnte, um hier zusätzliche Ausbildungen zu absolvieren und beruflich dazuzulernen. Diese Idee gefällt auch Martin Uho Moibi, dem nigerianischen Botschafter in der Schweiz. Denn die Landsleute, die nach einer beruflichen Weiterbildung nach Nigeria zurückkehrten, würden auch neues Know-how in ihre Heimat bringen. Das Bundesamt für Migration strebt eine sogenannte Migrationspartnerschaft mit Nigeria an. Darin sollen die verschiedenen Maßnahmen festgeschrieben werden. Die Regelung der Ausschaffungsflüge, die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen oder auch eine bessere Integration der nigerianischen Diaspora in der Schweiz.
Nachrichten, Hintergründe, Einordnungen. Das war Info 3. Redaktion und Moderation heute Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.